Likes, Herzen, aber auch ganz viel Hass. Die Zeiten haben sich geändert und mit US-Präsident Trump, da weht ja jetzt wieder ein anderer Wind in den USA und der weht auch ganz schön rüber bis zu uns. Manche haben gleich ihr Fähnlein danach gehängt. Mark Zuckerberg, der Meta-Chef, der will zum Beispiel künftig keine Faktenchecker mehr in seinem Social-Media-Imperium beschäftigen. Die User, sagt er, die sollen das jetzt bitte selbst managen. Und damit sind jetzt zumindest in den USA alle Schleusen geöffnet. Für Fake News, für digitale Gewalt im Netz. Und das ist ja auch bei uns schon ganz schön außer Kontrolle. In einer Studie von Plan International haben 70% der befragten Mädchen und Frauen im Alter zwischen 15 und 24 angegeben, dass sie schon mal digitale Gewalt erfahren haben. Wir reden also nicht von Einzelfällen, wir reden schon eher von einer pandemischen Verrohung. Was bedeutet das für unsere Demokratie, wenn immer mehr Frauen durch Hasskommentare beleidigt werden, eingeschüchtert werden? Und vor allem, wie können wir uns dagegen wehren? Darum soll es gehen in dieser Sendung und ich freue mich über zwei tolle Gesprächspartnerinnen, über die Juristin Josephine Ballon von HateAid. Die Organisation setzt sich ein für Menschenrechte im digitalen Raum und unterstützt auch Betroffene. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Frau Ballon.
Gerne, hallo.
Hallo, und aus Hamburg zugeschaltet ist mir die Körperaktivistin und Influencerin Melody Michelberger. Auch Ihnen, Frau Michelberger, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Michelberger, nach Jahrzehnten mit Diät, Magersucht und Selbsthass, da sagen Sie heute, mein Körper ist dick, rund, weich, stark. Aber Sie haben auch ganz schön lange gebraucht, sich mit ihm anzufreunden. Jetzt zelebrieren Sie ihn auf Instagram, wenn ich das so sagen darf. Aber Sie waren ja auch schon mehrfach Opfer eines Shitstorms von massenhaften Attacken im Netz. Was genau ist da passiert, Frau Michelberger?
Ja, das ist mir tatsächlich schon mehrmals passiert, aber ein Ereignis ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das ist ziemlich genau 4 Jahre her. Ich habe den Kolleginnen vom Deutschlandfunk ein Interview gegeben und habe in dem Interview, es ging um Schönheitsideale, einfach gesagt, ich wünsche mir eine dicke Disney-Prinzessin. Und das wurde dann anschließend bei Instagram geteilt in so einer Kachel mit lauter dicken Disney-Prinzessinnen, die eben so verändert wurden. Die gibt es ja leider nicht.
Kann man sich gut vorstellen.
Genau. Und was mich total überrascht hat, also ich fand das eine wenig provokante Forderung, ehrlich gesagt, habe mich eher ein bisschen drüber geärgert, dass sie das Zitat aus einem langen Gespräch rausgezogen haben. Und schon nach wenigen Stunden versammelten sich unter diesem Instagram-Beitrag unmögliche Kommentare, also dass Frauen eben nicht dick sein sollen, dass das überhaupt nicht geht. Dass Frauen quasi nicht diesem Schönheitsideal entsprechen und sich jetzt auch noch dagegen wehren wollen. So fing das an, das hat mich schon ein bisschen erschrocken, aber was dann passiert ist, hat mir damals wirklich komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Es fing mit einer Instagram-Story an von einer rechten Influencerin, die das Zitat geteilt hat, die Kachel und dann mein Instagram-Account geteilt hat und dann angefangen hat, mich auf übelste Weise herabzuwürdigen. Also ich teile ja Bilder von mir, von meinem Körper im Bikini, in Unterwäsche, in allen möglichen Lebenslagen, sage ich mal. Ja. Da gibt es natürlich super viel Stoff, sich darüber lustig zu machen oder abfällige Kommentare zu teilen. Das war dann aber noch nicht das Ende, sondern das hat die FollowerInnen dieser rechten Influencerin geradezu aufgestachelt, zu meinem Instagram zu kommen, sich dahin zu klicken und unter wirklich jedem einzelnen Post der vergangenen 8 Jahre oder so was echt Hässliches drunter zu posten. Und dann ging es auch noch auf Facebook. Da wurden dann auch Bilder von mir geteilt, teilweise mit sexualisierten Bemerkungen, Beleidigungen. Ja, das hat mich damals wirklich extrem erschüttert.
Frau Michelberger, da würde mich jetzt noch interessieren, trifft einen Kritik am eigenen Körper vielleicht deshalb so hart? Und das geht mir ja als Frau ja auch nicht anders, weil wir als Mädchen so erzogen wurden, dass wir gefallen müssen. Schmerzt dann Ablehnung besonders?
Natürlich. Also ich habe mein ganzes Leben gefühlt Bemerkungen von außen bekommen, von meinen Eltern, aber auch von allen möglichen anderen Leuten. Streck den Bauch nicht so raus oder wie siehst du denn aus oder das kannst du nicht anziehen. Und das dann auf einmal in so einer Menge von wildfremden Menschen, vor allem von Männern zu bekommen, die wirklich unmöglichste Sachen geschrieben haben, das hat mich schon auch verletzt.
Über die Männer würde ich gleich noch mit Ihnen sprechen. Frau Josephine Ballon, als Co-Geschäftsführerin der Hilfsorganisation HateAid, sind Sie spezialisiert auf Gewalt im Netz. Was Sie da gerade vom Fall Melody Michelberger gehört haben, ist das für Sie typisch?
Ja, leider ist es sehr typisch. Es ist häufig so, dass eben sehr viele Nachrichten, Kommentare und Postings innerhalb von sehr kurzer Zeit auf Betroffene einprasseln. Und so eben ja auch dieser überwältigende Eindruck entsteht, den Frau Michelberger gerade geschildert hat. Und natürlich auch das Thema von Frauen, die sich selbstbewusst in der Öffentlichkeit präsentieren, ist etwas, was sehr viel Potenzial hat für digitale Angriffe. Antifeministische Einstellungen sind in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet, sodass es eben dann als Frau leider im Internet heutzutage schon ausreicht, sich dort selbstbewusst zu präsentieren, um angegriffen zu werden.
Also gibt es da Unterschiede, wenn es um Hass im Netz geht gegen Männer und Hass gegen Frauen?
Die gibt es. Vor allem ist die Qualität und die Natur der Angriffe eine andere. Frauen werden meistens ohne jeglichen Sachzusammenhang oder ohne eine Kritik an irgendetwas, was sie gesagt haben, auf inhaltlicher Ebene, nämlich sofort persönlich angegriffen. Da geht es ausschließlich um ihr Aussehen, um ihren Körper, um ihre Sexualität, um ihr Geschlecht, ohne dass irgendwie eine Sache besprochen wird. Und vor allem geht es sofort unter die Gürtellinie und wird auch sehr gewaltvoll mit Vergewaltigungsandrohungen, Verstümmelungsfantasien. Das ist eine ganz besonders persönliche Ebene, die deswegen Betroffenen auch zu Recht einfach ganz besonders nahe geht und natürlich auch viel Scham mit sich bringt. Viele sind gar nicht bereit, da auch so öffentlich drüber zu sprechen. Deswegen zolle ich Frau Michelberger da auch meinen höchsten Respekt, dass sie das tut, denn das ist nicht selbstverständlich, denn die Beeinträchtigung ist einfach wahnsinnig persönlich und von beruflichen einfach kaum zu trennen.
Und haben Sie eine Erklärung, warum digitale Gewalt vor allem Frauen trifft?
Nun, es ist nun mal so, dass Antifeminismus in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet ist und es gibt nun mal viele Menschen, die aus politischen oder auch persönlichen Motiven der Meinung sind, dass Frauen eine ganz bestimmte Rolle in unserer Gesellschaft zukommt. Und die ist eben gerade nicht, sich mit einer eigenen Meinung oder mit eigenen Positionen selbstbewusst im Internet zu präsentieren und eben ja da eigenständig zu sein. Und das ist etwas, was viele reizt und was natürlich auch so aus politischen Motiven einfach viel genutzt wird. Und dieser Eindruck, dass da eben auch so viel auf einmal auf einen hereinprasselt, der wird ja auch bewusst erzeugt. Denn im Internet ist es ganz besonders leicht, sich zu organisieren und dafür zu sorgen, auch teilweise mit falschen Profilen, mit Mehrfachprofilen, eben den Eindruck zu erwecken, dass hier viel mehr Leute tatsächlich am Werk sind und so ganz besonders effektiv einzuschüchtern. Und da geht es in den allerseltensten Fällen darum tatsächlich, dass eine bestimmte Person angegriffen werden soll, sondern es geht fast ausschließlich immer darum, wofür sie steht, was sie repräsentiert und darum natürlich diese Person mundtot zu machen, aber auch eine Ausstrahlungswirkung zu erzielen und eben anderen zu zeigen, wenn du dich auch so äußerst, kann dir das auch passieren, deswegen sei lieber leise. Und das ist genau das Kalkül, was dahinter steht. Verdrängung von Frauen aus dem öffentlichen Raum.
Frau Michelberger, haben Sie sich auch darüber Gedanken gemacht, sich zurückzuziehen mit Ihrem Instagram-Account, der ja sehr erfolgreich ist?
Auf jeden Fall. Also das vor 4 Jahren, das war eben eins von vielen solchen Erlebnissen, würde ich jetzt fast sagen. Das war nicht das Einzige. Und es hat mir ganz viel Energie geklaut, das zu machen, was ich eigentlich machen will, nämlich über krankmachende Schönheitsideale sprechen, über Essstörungen, über Bodyshaming. Und ich habe schon auch gemerkt, dass ich in der Vergangenheit dann manche Sachen lieber nicht geteilt habe, weil ich merkte, ich habe gar keine Energie, wieder sowas zu verarbeiten. Und ja, dann war dann meine Entscheidung, dann einfach lieber weniger zu manchen Themen zu sagen, vor allem auch zu politischen Inhalten.
Es sind ja auch viele Trump-Anhänger, die sich solchen Männerbündnissen anschließen im Netz, also solchen frauenverachtenden Gruppen, die brüllen Parolen wie Your Body, My Choice, also Dein Körper, meine Wahl. Das ist ja eine Umkehrung von diesem feministischen Mein Bauch gehört mir aus den 60er, 70er Jahren. Was sagt die Körperaktivistin Melody Michelberger dazu?
Also ehrlich gesagt habe ich dieses My Body, My Choice, diese Umkehrung, dass Männer diesen Spruch nehmen, um eben rüberzubringen, dass sie die Macht, die Deutungshoheit über weibliche Körper haben, auch schon bemerkt ohne diesen Spruch. Weil das war in den vergangenen Jahren wirklich deutlich und das hat mich sehr überrascht. Ich bin seit über 12 Jahren bei Instagram und teile schon sehr lange Inhalte zu Körperform und so weiter und teile eben auch mich, meinen in Anführungszeichen nicht perfekten Körper, also der nicht dem Schönheitsideal entspricht. Und es hat ein paar Jahre gedauert, also die ersten Jahre gab es keinen Hass. Es gab mal jemand, der vielleicht geschrieben hat, das gefällt mir nicht, aber irgendwann fing das an, wenn ich jetzt beim Deutschlandfunk oder beim ZDF ein Interview hatte oder bei einer Talkshow eingeladen war, danach geht's eben richtig los. Und das hat so rasant zugenommen, also wirklich mit so einer steilen Kurve nach oben, dass A, die Masse immer mehr wird aber auch die Art und Weise, wie über meinen Körper gesprochen wird und wie ich als Frau abgewertet werde. Da braucht es nicht noch diesen Spruch, obwohl das der natürlich nochmal so auf die
Der bringt es auf den Spitze Punkt, treibt. Finde ich. Genau. Ja, Frau Baulong, können Sie uns erklären, wie es zu dieser steilen Kurve kommt?
Ja, das spricht leider auch so unserer Beobachtung bei vielen unserer Klientinnen und auch allgemein in der Gesellschaft. Es ist natürlich so, dass in den vergangenen Jahren leider vieles wieder sagbar geworden ist, was nicht sagbar sein sollte oder nicht mehr sagbar sein sollte. Und was wir eben da politisch sehen, gerade auch mit solchen Männerbündnissen, aber auch ganz viel in den öffentlichen Kommentarspalten zum Beispiel von reichweitenstarken Accounts von ZDF oder auch von PolitikerInnen ist einfach so ein Selbstbewusstsein, mit dem antifeministische und oft eben auch strafbare Aussagen getroffen werden, die man im analogen Leben, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder auch auf der Straße, wahrscheinlich gar nicht mehr so dulden würde und normal finden würde, zum Glück. Denn es gab einige feministische Errungenschaften, es gab auch die MeToo-Bewegung, die da viel zu beigetragen hat. Aber immer wenn man etwas erreicht hat, gibt es eben einen Backlash. Und den erleben wir jetzt gerade, den Backlash dagegen, dass Frauen nach immer mehr Gleichberechtigung streben und da eben auch schon einen guten Weg gekommen sind. Und dieses Selbstbewusstsein, mit dem das im Internet ausgelebt wird, ist besonders erschreckend, wie ich finde. Denn gerade auch Feministinnen haben oft diesen digitalen Raum in meinen Augen noch nicht genug auf dem Schirm oder gucken nicht genug ins Internet, wo eben wie selbstverständlich alles, wofür sie stehen, in Frage gestellt oder sogar negiert wird, ohne dass sich jemand dafür schämt. Und es gibt leider auch nicht nur in den öffentlichen Kommentarspalten da enorme Auswüchse, sondern es gibt ganze Foren mit Hunderten oder wahrscheinlich sogar Tausenden von Mitgliedern, die einzig und allein dem Zweck dienen, antifeministische Inhalte zu teilen. Das geht eben dann bis hin zur Erstellung pornografischer Deepfakes. Pornografischer Deepfakes ist jetzt eigentlich keine gute Bezeichnung. Es ist Missbrauchsmaterial, was dort gezeigt wird. Also sexualisierte Deepfakes, die ohne Einverständnis der Betroffenen erstellt werden, die teilweise sogar Gewaltfantasien ausleben. Da sind leider der Fantasie keine Grenzen gesetzt im Internet und natürlich ist es auch besonders leicht, sich international zu vernetzen, zum Beispiel mit den USA, wo wir das jetzt eben auch schon auf der Straße erleben.
Sie hören das Kulturleben auf Bayern 2 mit Andrea Mühlberger am Mikrofon und mit einer Sendung über Hass im Netz. Mir zugeschaltet sind die Körperaktivistin Melody Michelberger. Sie wurde selber auch schon öfter digital gemobbt und die Juristin Josephine Ballon von der Organisation Hate Aid. Diese NGO hilft Betroffenen, sich zu wehren gegen digitale Gewalt. Warum die vor allem gegen Frauen gerichtet ist, darüber haben wir schon gesprochen. Aber welche Folgen haben Einschüchterungsversuche und digitales Mobbing, nicht nur für Einzelne, auch für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie. Denn es fällt ja auf, unter den Frauen, die bedroht werden, sind sehr viele Promis wie Schauspielerinnen, aber auch Politikerinnen. Außenministerin Baerbock, die musste schon einiges wegstecken. Ebenso die Grünen-Politikerin Ricarda Lang, die hat sich ja erst so ein bisschen selbstironisch zum Meme gemacht. Dann ist sie im November aber von der Grünen-Spitze zurückgetreten. Auch die Grüne Tessa Ganserer kandidiert bei der Wahl jetzt nach Hetzkampagne nicht mehr für den Bundestag. Oder auch, prominentes Beispiel, die Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Marquas von der CDU. Die hat nach Beschimpfungen wie Scheißhaufen oder Völkermörderin und auch nach massiven Drohungen ihre politische Karriere beendet, auch aus Angst um ihre Familie. Frau Michelberger, Sie haben einen sehr erfolgreichen Account auf Instagram. Gibt es ein Szenario, bei dem Sie sagen würden, das geht mir jetzt zu weit, da wäre für mich die Schmerzgrenze erreicht, da schalte ich meinen Account jetzt doch ab, leg ihn still?
Da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, was das für ein Moment sein könnte. Aber ich kann mir schon vorstellen, klar, das dann irgendwann nicht mehr zu machen, nur ob das was bringt. Ich weiß, als das damals mit der dicken Disney-Prinzessin explodiert ist, hatte ich richtig Angst, vor die Haustür zu gehen und habe mich damals auch immer mehrmals umgedreht und fühlte mich einfach sehr unsicher in meinem ganz normalen täglichen Umfeld, hatte auch Angst um meinen Sohn, einfach weil diese Drohungen, die sind so explodiert und auch, also nicht nur die Masse, sondern auch die Art und Weise, wie ich angegangen wurde für so ein läppisches Zitat, dass ich damals schon überlegt habe, wie kann ich mich schützen, wie kann ich meinen Sohn schützen, aber was da jetzt genau passieren müsste, dass ich meinen Instagram-Account, das weiß ich nicht, möchte ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen.
Ja, es gibt ja dann auch oft regelrechte Hetzkampagnen. Frau Ballon, was würden Sie sagen, wann wäre es höchste Zeit, sich an Hate Aid zu wenden, an Ihre Organisation oder an eine ähnliche?
Am besten so früh wie möglich. Man sollte gerade, wenn es eben dann um Bedrohungen geht oder auch um Gewaltfantasien, die da ausgelebt werden, sich so schnell wie möglich Unterstützung suchen, entweder bei einer Beratungsstelle wie Hate Aid oder auch im sozialen Umfeld. Manche bevorzugen es auch, sich direkt anwaltlich vertreten zu lassen. Aber man sollte nicht damit allein bleiben und vor allem auch die Gewalterfahrung ernst nehmen, auch wenn das manchmal zum Beispiel durch die Polizei noch nicht getan wird. Es ist eine Gewalterfahrung und es hat reale Auswirkungen auf alle Menschen, egal ob man in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Es macht was mit allen, die es erfahren, gerade dann, wenn es eben so persönlich und gewaltvoll zugeht. Und vor allem natürlich als Juristin können Sie sich denken, dass ich mich auch dafür stark machen möchte, auch darüber nachzudenken, solche Inhalte tatsächlich auch zur Anzeige zu bringen oder sie auch in den sozialen Netzwerken zu melden, damit sie entfernt werden und eben nicht stehen bleiben und weiterverbreitet werden können. Ja, dafür braucht es natürlich aber entsprechende Ressourcen, dessen bin ich mir auch bewusst, dafür muss man Screenshots machen, Anzeigen stellen. Deswegen ist es eben auch wichtig, sich Unterstützung zu suchen, denn das kann enorm belastend sein, gerade dann, wenn digitale Gewalt zum Tagesgeschäft dazugehört für viele Betroffene, gerade wenn sie sich online regelmäßig für bestimmte Themen einsetzen, ist zu einem Grundrauschen geworden, was sie einfach belastet, was ihre Ressourcen belastet, sowohl die finanziellen als auch die personellen und natürlich auch die psychischen.
Was man genau machen kann, wie man sich wehren kann, darüber würde ich gern später noch mit Ihnen sprechen. Ich möchte noch gern ein bisschen bei den Fällen bleiben, die sich zurückziehen, weil sie sich vielleicht haben einschüchtern lassen. Von Ihrer NGO Hate Aid kam vor kurzem eine Studie raus. Die Technische Universität München, die hat in ihrem Auftrag untersucht, inwieweit digitale Gewalt das Handeln und die Kommunikation von politisch engagierten Menschen beeinflusst. Das Ergebnis: 53% der befragten Männer und 66% der befragten Frauen, die haben angegeben, soziale Medien weniger zu nutzen, nachdem sie digital beleidigt worden sind. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus, Frau Ballon?
Da müssen wir uns tatsächlich diesen Wahlkampfzeiten mit beschäftigen, warum gerade Frauen auch dazu tendieren, sich zurückzuziehen. Das würde ich mit der Natur der Angriffe, diesen besonders persönlichen Angriffen, den besonders gewaltvollen körperlichen Angriffen begründen. Allerdings haben wir das jetzt natürlich nicht genau untersucht. Und insgesamt müssen wir uns einfach fragen, unter welchen Bedingungen ist politisches Engagement in unserem Land überhaupt noch möglich? Und die Studie hat eben ergeben, dass es kaum noch möglich ist, ohne möglicherweise digitale, aber auch analoge Gewalt zu erfahren. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen darauf, wer überhaupt für sich in Erwägung zieht, sich politisch zu engagieren. Das hat Auswirkungen, wer dauerhaft dabei bleiben kann. Und bei denen, die dabei bleiben, da verändert es eben, für welche Themen sie sich einsetzen, mit welchen Positionen sie gesehen werden wollen. Und es verändert eben dann auch entsprechend, wie Entscheidungen und worüber Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ganz besonders bedenklich und eine, wenn Sie mich fragen, doppelte Bedrohung für unsere Demokratie, wenn man sich eben nicht mehr trauen kann, sich politisch zu engagieren, weil man eben befürchten muss, dafür angegriffen zu werden, werden es immer weniger Leute tun und dann würde Demokratie in der Fläche erodieren.
Für mich würde das ja auch bedeuten, dass digitale Gewalt beeinflusst, wie Politik ausgeübt wird, oder?
Ja, es bedeutet, dass sie auch beeinflusst, welche Themen überhaupt gesetzt und besprochen werden, wofür sich KandidatInnen zur Verfügung stellen und welche politischen Projekte angestoßen
werden.
Also
es ganz werden
klar.
Praktisch bestimmen extreme Hater den Ton und werden zu Meinungsmachern durch solche Aktionen.
Ja. Genau, das tun sie in den sozialen Medien und auf der großen politischen Bühne.
Die CSU-Politikerin Dorothee Bär, die wird ja selber auch immer wieder Ziel von Shitstorm und die warnt ja auch ausdrücklich davor, dass Frauen im Netz durch diese Hetze massenhaft verstummen könnten. Sie sagt, für unsere Demokratie sei das dann auch extrem besorgniserregend, wenn sich Frauen aus dem Diskurs zurückziehen, dann fehlen ja auch 50% an Meinungen, an Stärken, an Wissen, an Erfahrungen. Und sie hat ja recht, oder, Frau Michelberger?
Auf jeden Fall, natürlich. Also gerade bei politischen Themen, wichtigen Themen, wie zum Beispiel auch dem Thema Abtreibung, wenn sich da Frauen zurückziehen aus Angst, beschimpft zu werden oder diffamiert zu werden, dann ist es super problematisch. Ich bin wirklich auch gerade erschüttert. Also ich sitze hier wirklich erschüttert auch von dieser Studie und von den Auswirkungen habe ich mir bis jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht, also was das eben bedeutet. Also ich sehe mich, ich sehe auch die Politikerinnen, die so etwas, was ich paar Mal erlebt habe und das mir wirklich jedes Mal den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ich mir vorstelle, dass ich sowas jeden Tag erlebe oder mehrmals die Woche. Ich weiß auch nicht, ob ich das ertragen könnte, weil es einfach was mit einem macht, also weil es einfach alles durcheinander wirbelt und man sich gegen so eine Lawine wehren muss oder so standhaft bleiben muss, auch mit seiner Meinung und mit dem, was man vertritt, es einfach wahnsinnig viel Energie kostet. Die Energie, die man dann eben nicht hat, sich für die echten Themen einzusetzen.
Warum sollen sich eigentlich auch die Frauen zurückziehen? Warum geht man denn nicht stärker gegen die Hater vor? Und welche Möglichkeiten gibt es, sich gegen Hater zu wehren? Um Letzteres geht es heute hier im Kulturleben auf Bayern 2 mit Andrea Mühlberger am Mikrofon. Bei mir zu Gast die Influencerin Melody Michelberger und die Co-Chefin von HateAid, Josephine Ballon. Sie bekämpft mit ihrer NGO digitale Gewalt und Hasskriminalität, auch juristisch, und sie unterstützt Betroffene. Genau, Frau Ballon, wie können wir uns wehren? Haben Sie ein paar Tipps, wie sich Frauen im Netz verhalten sollten?
Die erste Nachricht ist, man kann sich wehren, auch wenn man natürlich nicht vollständig verhindern kann, angegriffen zu werden. Der erste Schritt ist erstmal, sich präventiv gut aufzustellen und vor allem persönliche Informationen zu schützen, damit die nicht gefunden und von den falschen Personen gegen einen verwendet werden können. Das heißt, Dinge wie die Privatanschrift, auch das Geburtsdatum, Informationen über die Familie, die Schule der Kinder, Name von Partner oder Partnerin zum Beispiel, die haben unter Umständen nichts im Internet zu suchen und sollten deswegen entfernt werden, indem man zum Beispiel sich selbst googelt und herausfindet, was da über einen zu finden ist, oder die Privatsphäre-Einstellungen der sozialen Netzwerke mal überprüft. Und wenn man das gemacht hat, kann man auch darüber nachdenken, ob man sich eine Melderegistersperre zulegt, die verhindert, dass Menschen die Privatanschrift für wenige Euro beim Einwohnermeldeamt erfragen können. Immer mehr Menschen haben das und es ist auch in den letzten Jahren sehr viel leichter geworden, das zu bekommen. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man, wenn man dann doch angegriffen wird? Und da ist natürlich neben der Empfehlung, die ich schon ausgesprochen habe, damit nicht allein zu bleiben, wichtig, auch aktiv zu werden. Wenn es Kommentare in den sozialen Netzwerken sind, auf den eigenen Seiten vielleicht selbst zu moderieren und anderswo eben zu melden, damit sie vielleicht entfernt werden, Screenshots davon zu machen und wenn man das Gefühl hat, dass hier eine Grenze überschritten wurde, eben auch diese zur Anzeige zu bringen. Das sind die Empfehlungen. Man hat auch zivilrechtlich Möglichkeiten. Das heißt, man kann selbst auch, ich sage jetzt mal, die Hater verklagen, wenn man herausfindet, mit wem man es zu tun hat. Man kann sich sogar auch gegen soziale Netzwerke zur Wehr setzen und da zum Beispiel auf Entfernung von Inhalten klagen. Das machen wir gelegentlich. Es ist natürlich aber noch zumindest keine Patentlösung für alle Betroffenen und für jeden Hasskommentar, denn dafür ist es viel zu aufwendig und auch mit Kostenrisiken verbunden.
Mhm. Aber da können Sie ja unter Umständen auch helfen. Dazu komme ich gleich noch.
Ja.
Stichwort Hass und Shitstorm. Was wäre denn Ihr Ratschlag, Frau Michelberger, wenn jemand Ziel eines digitalen Shitstorms wird? Stillhalten und hoffen, dass es von alleine vorbeigeht oder eher sofort dagegenhalten und eben zum Beispiel auch rechtliche Schritte einleiten?
Ich würde auf jeden Fall dazu raten, mit anderen darüber zu sprechen. Ja, nicht das Gefühl zu haben, dass man selber vielleicht daran schuld ist oder dass man das womöglich sogar verdient hat oder dass man sich dafür schämt. Mir hat das immer sehr geholfen, mit anderen darüber zu sprechen, mit meiner Therapeutin darüber zu sprechen, die mir auch sehr gut erklärt hat, dass es nicht an mir als Person, an Melody liegt, sondern dass ich eine Projektionsfläche bin für Hass gegen Frauen allgemein. Und heute bin ich es, morgen ist es wieder jemand anderes und übermorgen wieder jemand anderes. Das hat mir zum Beispiel sehr geholfen und natürlich eben auch solche Kommentare zur Anzeige zu bringen, auch wenn das Arbeit ist. Ich habe das bei dem ersten Shitstorm damals nicht gemacht, weil es mich so erschrocken hat und ich mich hilflos gefühlt habe. Aber ich habe jetzt in den vergangenen Jahren gelernt, dass es das geht, dass ich mich dagegen zur Wehr setzen kann und das hilft mir auch total. Also dieses Wissen, ich bin nicht alleine. Es gibt eben so tolle Organisationen wie HateAid, wo man auch auf der Seite und auch auf deren Instagram-Seite sich informieren kann. Was kann ich machen? Wie macht man einen richtigen, rechtssicheren Screenshot zum Beispiel, was ich auch durch HateAid gelernt habe. Solche Sachen. Aber wirklich einfach darüber zu sprechen mit Menschen. Ich habe damals mit meinen FollowerInnen darüber gesprochen, das geteilt. Hatte ganz viel Support eben auch von wildfremden Menschen. Das hat mir sehr geholfen.
Und Frau Ballon, HateAid macht sich ja schon sehr viel, aber müsste der Gesetzgeber nicht auch mehr tun und die Strafverfolgungsbehörden auch? Es ist ja gar nicht so einfach, so einen Fall zu verfolgen. Woran hakt's da?
Ja, es hat sich schon viel getan in den letzten Jahren. Das kann man nicht leugnen. Vor allem auch bei der Strafverfolgung ist in vielen Bundesländern einiges passiert. Aber natürlich sind wir noch nicht da, wo wir sein könnten. Gerade wenn es auch darum geht, wie niedrigschwellig Anzeigen durch Betroffene selbst erstattet werden können. Zum Beispiel, da gibt es noch Defizite in ganz vielen Bundesländern. Und wenn es um Rechtsverfolgung insgesamt geht, die Gerichte brauchen einfach sehr lange für diese Verfahren. Die Kostenrisiken sind hoch. Wir setzen uns dafür ein, dass das in Zukunft entweder entbehrlich wird oder eben niedrigschwelliger zugänglich. Aber vor allem gucken wir natürlich auch auf die Verantwortung der sozialen Netzwerke. Da haben wir in Europa eine Regulierung eingeführt. Deutschland hatte die erste Regulierung, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was sie eben verpflichten sollte, Hasskommentare zu löschen, wenn sie gemeldet werden. Und jetzt hat man sich entschieden, auf gesamteuropäischer Ebene aktiv zu werden. Und das ist so gewissermaßen der Versuch, demokratische Werte im Internet irgendwie aufrechtzuerhalten oder wieder einzuführen, muss man ja vielleicht sagen. Und ja, jetzt gab es ganz viel Aufbruchsstimmung und Motivation. Und was jetzt gerade in den USA passiert, zeigt aber, dass auch da ein Backlash stattfindet und dass wir uns da auch vielleicht nicht zu früh freuen sollten, weil gar nicht klar ist, wie überhaupt das Ganze durchsetzbar sein wird.
Ja, und wie es weitergeht. Also Meta, zu dem WhatsApp, Facebook und Instagram gehören. Meta mit seinen 3,3 Milliarden Nutzern täglich hat ja angekündigt, in den USA auf Fact-Checking zu verzichten. Dafür gab es bisher ein Heer an Experten, die sollten Fake News entlarven. Die sollten unter Umständen auch Fälle von digitaler Gewalt melden, auch Accounts blockieren eventuell. Und jetzt heißt es plötzlich wieder, alles darf gesagt werden, also die totale Meinungsfreiheit. Es gilt, haben Sie gesagt, ja vorerst nur in den USA, aber natürlich macht uns das auch Angst. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch bei uns die Regeln aufgeweicht werden.
Das ist die Frage, die sich jetzt alle stellen gerade. Bisher beschränken sich die Maßnahmen ja vor allem noch auf die USA, aber es wurde schon angekündigt, auch in Europa mal zu gucken, was man da nicht vielleicht abbauen kann. Und das sehen wir, dass sich das nicht nur auf die Ankündigung von Meta und X bezieht, sondern dass auch andere Plattformen anfangen, das in Frage zu stellen. Es gibt zum Beispiel gegen Desinformation Maßnahmen, die eigentlich die Europäische Kommission gerade ergreifen möchte, wo auch unklar ist, inwiefern sich andere Plattformen da überhaupt beteiligen. Das ist gerade die große Frage, die sich alle stellen, auch wie diese neuen Regeln für die Moderation, wie die neuen Community Guidelines von Meta zum Beispiel, die ja jetzt sehr viel weiter gefasst sind als zuvor, wenn es darum geht, was man sagen darf, jetzt im Wahlkampf sich äußern werden. Das müssen wir jetzt erst noch sehen. Wir haben uns im letzten Jahr ganz genau angeguckt, wie die neue Digitalregulierung aus Europa, der Digital Services Act, angewendet wird und haben da herausgefunden, dass die Plattformen wirklich sehr unterschiedlich auch die neuen Regeln umsetzen und dass es auch unterschiedlich gut funktioniert. Auf Meta zum Beispiel haben wir gesehen, dass ganz besonders lange Moderationszeiten aufgefallen sind, von teilweise 7 bis 14 Tagen für Meldungen, die dort eingegangen sind. Auf X zum Beispiel haben wir gesehen, dass stark unterschieden wird. Also Volksverhetzungen zum Beispiel werden deutlich schneller gelöscht als zum Beispiel Beleidigungen und Diffamierungen, die durchaus auch in Deutschland illegale Inhalte sind. Also da gibt es wirklich in dieser Regulierungswüste ganz viel zu tun und die EU-Kommission ist auch sehr motiviert, aber bisher wurde nach über einem Jahr noch kein einziges Bußgeld verhängt.
Diese Strafmaßnahmen sind das eine, aber es kommt ja vielleicht noch schlimmer. Elon Musk mit seinen guten Beziehungen zu US-Präsident Trump, der sich brüstet für seine Übergriffigkeit, mit seinen Kontakten zur AfD. Dieser Musk, der mischt sich ja ohnehin schon sehr stark ein in unsere Kommunikationsräume, wenn man sich dann auch noch deren Frauenbild anschaut. Ich frage mich, wird es in Zukunft wieder akzeptabel, Frauen zu beleidigen, herabzusetzen? Freie Radikale im digitalen Raum, nach dem Motto, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Wie kann man sie einfangen, diese freien Radikalen? Wie kann man sie juristisch festnageln?
Also normalerweise sollte es ja nicht die Aufgabe von sehr reichen Einzelpersonen sein, festzulegen, was man sagen darf und was nicht. Aber das ist jetzt natürlich genau das, was passiert ist in sozialen Netzwerken. Wir haben da die Hoheit über unseren öffentlichen Diskurs in die Hände von privaten Unternehmen gelegt. Und das ist eben anders als jetzt zum Beispiel im Pharmabereich, wo man Pillen kaufen und ins Labor bringen kann, um sie zu untersuchen. Da viel, viel schwieriger, überhaupt eine Transparenz reinzubringen, wie diese Unternehmen darüber entscheiden, wie unser Diskurs zu laufen hat. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich persönlich glaube daran, dass Regulierung hier der richtige Weg ist. Und ich hoffe sehr, dass die EU-Kommission hier wirklich hart bleiben wird und sich dann nicht aus den USA einschüchtern lassen wird und diese Regeln, die wir jetzt etablieren wollen, einfach auch weiter durchsetzt. Denn anders werden wir da nicht hinkommen. Es sind einfach privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen, die wollen in erster Linie Geld verdienen. Und danach richten sie ihre Entscheidungen aus. Und eben geradezu die Einladung, jetzt einfach nicht mehr zu moderieren, keine Faktenchecks zu machen, ist das Beste, was denen passieren kann, weil das ist teuer. Es ist teuer, Content-ModeratorInnen zu beschäftigen und es ist teuer, in diese Sicherheitstechnologien zu investieren. Und ja, das, um Geld zu verdienen, ist es die sinnvollste Maßnahme, das abzubauen. Und nur wenn wir gleiche Regeln für alle haben, an die sie sich auch wirklich halten müssen, können wir dahin kommen, dass überhaupt eine Incentivierung besteht, das zu machen. Natürlich möchte niemand sich im Wettbewerb benachteiligen.
Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, Frau Michelberger, um diese freien Radikalen einzubremsen?
Also ich kann mich da Frau Ballon nur anschließen. Ich denke, dass die europäische Regierung, dass sie da wirklich standhaft bleiben muss und das für uns alle durchsetzen muss. Ich würde mir aber allerdings auch so ein gesamtgesellschaftliches Engagement wünschen, dass wir erkennen, dass diese online geäußerten Hasskommentare, dass es nicht im digitalen Raum bleibt, sondern dass es einen wirklichen Einfluss auf Menschen hat und auch nicht nur auf Menschen, sondern auf unsere ganze Demokratie hat, auf uns alle. Und ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber so ein Umdenken, einlenken, das würde ich mir sehr wünschen.
Und Frau Ballon, was würden Sie sich wünschen?
Genau, ich denke, wir haben dazu alles gesagt. Es gibt Strategien, um gegen den Backlash, über den wir heute gesprochen haben, vorzugehen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen können, uns das Internet zurückzuholen.
Ja, wir müssen uns das Internet zurückerobern und nicht den hasserfüllten Menschen überlassen, die uns da rausschieben wollen und die das für sich haben wollen. So, nein, wir wollen das haben und wir haben auch ein Recht dazu.
Ja, ich würde sagen, versuchen wir es. Es wird nicht leicht werden. Digitale Gewalt, warum sie immer heftiger wird, sich vor allem gegen Frauen richtet und wie wir dagegen halten können, einzeln juristisch als Gesellschaft. Darum ging es in diesem Kulturleben auf Bayern 2. Mein Dank für diese lebendige, erhellende Diskussion geht an die Influencerin Melody Michelberger und auch an die Juristin Josephine Ballon von der NGO Hate Aid. Bloß nicht einschüchtern lassen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.